Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Gesa Ufer.
Und wir sagen herzlich willkommen.
Und wir reden gleich mit einer Frau, die für so Macker-Typen schwärmt, so Marco Arnautovic oder Tim Wiese, also diese Fußballer, die andererseits überhaupt nichts für Frauenfußball übrig hat. Die hat ein Buch geschrieben über ihr Leben als Frau und als Fußballfan. Gleich unser erstes Thema.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Eine Ohrfeige steht am Anfang. Die kleine Wiebke Poromka kriegt von ihrem großen Bruder eine gesemmelt und wird dadurch auf wundersame Weise zum Fußballfan. Später will sie selbst zuschlagen beim Schiedsrichter, wenn der wieder gegen ihren Verein pfeift, der selbstverständlich der wunderbarste Verein der Welt ist, Werder Bremen. Von all dem erzählt die Berliner Journalistin Wiebke Poromka in ihrem Buch »Der 12. Mann ist eine Frau. Mein unerhörtes Leben als Fußballfan«. Und sie enthüllt, warum sie sich für Frauenfußball gar nicht interessiert. Jetzt ist Wiebke Poromka zu Gast bei den Literaturagenten.
Herzlich willkommen. Und das müssen Sie uns mal erklären. Wieso sind Sie durch die Ohrfeige Ihres Bruders zum Fußballfan geworden?
Naja, es ist so, mein Bruder ist 9 Jahre älter als ich. Und man will natürlich als kleine Schwester immer mit seinem Bruder alles mitmachen. Man will mit ihm und seinen großen Freunden spielen. Man will mit ihm und mit ihm Fußball gucken. Und das durfte ich dann hin und wieder. Und natürlich habe ich dann ab und zu Kommentare geäußert, die ihm nicht so ganz gepasst haben, die natürlich auch vollkommener Quatsch waren, weil ich war 4 oder 5 und hatte überhaupt keine Ahnung vom Fußball und habe dann hin und wieder mir eben eine ziemlich kräftig gefangen und habe dadurch aber irgendwie gelernt, dass es ihm ernst ist. Mich hat das ein bisschen zum Weinen gebracht, aber auch nicht sehr. Und ich habe gedacht, da muss was Tieferes dahinter stecken, wenn ich so gezielt und so streng eine Ohrfeige einstecken muss.
Und von da aus zieht sich eine Spur der Gewalt durch Ihr Leben. Also zumindest enthüllen Sie das so in diesem Buch. Im Hauptberuf schreiben Sie ja eigentlich feinsinnige Artikel über Literatur. Und jetzt erfährt man hier, manchmal sitzen Sie im Stadion und wollen den Schiedsrichter schlagen oder wenigstens einen Bierbecher nach ihm werfen, wenn er wieder gegen Ihren Verein gepfiffen hat. Das klingt eigentlich nicht so, als ob das Stadion gut für Ihren Charakter wäre.
Ja, wobei, vielleicht ist es gerade gut, weil man ja dann nicht schlägt. Man steigt dann ja doch nicht über den Zaun und man wirft doch den Bierbecher nicht. Und man weiß dann immer eine Stunde nach dem Spiel, dass das vielleicht alles auch ein bisschen übertrieben gewesen ist und denkt dann nochmal darüber nach, dass man sich das vielleicht eher hätte verkneifen können oder ist ganz froh, dass man es sich hat verkneifen können. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz gut, dass man diese Aufwallung, die man da erlebt, dann auch da belässt im Stadion. Das hat ja im Grunde was auch sehr Reinigendes für den Rest des Alltags.
Das heißt, das ist so ein Raum, wo man so den Barbaren und die Barbaren in sich mal rauslassen kann in einem gezügelten Rahmen, weil es ist ja immer noch ein Zaun drumherum.
Genau, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum so viele Menschen ins Stadion gehen.
Das ist eine sehr, sehr steile These. Also dass der Fußballverein sozusagen oder das Fußballfieber als Ventil für alle Aggressionen, die man sonst so mit sich rumschlägt. Aber trotzdem haben Sie ja mit Ihrem Verein in gewisser Weise ein Problem, weil Sie schreiben, Werder Bremen ist so ein Wunder an Unzuverlässigkeit. Und Sie überlegen, wenn Sie sich an einen weniger unzuverlässigen Verein gebunden hätten, dann wären Sie selbst möglicherweise viel erfolgreicher geworden, hätten möglicherweise einen vollkommen geregelten Tagesablauf, vielleicht sogar ein Bügeleisen. Also es gibt offenbar sehr viele charakterformende Einflüsse, die so ein Verein mit sich bringt.
Vor allen Dingen ist es natürlich so, dass Fußball unglaublich von Aberglauben durchzogen ist und von so kleinen Glauben an kleine Wunder und gegenseitige Beeinflussungen. Und es ist tatsächlich so, dass Werder Bremen eben nicht so ein Verein ist wie Bayern München, die wahnsinnig viel Geld haben, die immer Konstanz spielen, sondern es gibt eben die großen Wunder, die man erlebt hat. Die sind leider schon relativ lange her, die großen Wunder, als man Neapel geschlagen hat oder Anderlecht. Und es ist eben so, Werder verliert auch gern mal, wenn es einfach ganz einfach scheint. Und das ist aber was mir natürlich sehr sympathisch ist, weil ich finde, dass das sehr viel über das Leben aussagt. Das ist eben nicht so, dass man alles berechnen kann und dass man immer souverän ist. Und natürlich ist es auch ein bisschen Quatsch zu sagen, dass das durch den Verein auf einen übertragen wird. Aber ich glaube, Fansein besteht auch darin, dass man eben im Grunde an so einen Quatsch dann doch irgendwie sehr, sehr doll glaubt.
Jetzt ist ja das Besondere auch an Ihrem Buch, dass Sie als Frau eben über Fußball schreiben. Bücher von Männern über Fußball gibt es ja wie Sand am Meer. Sie schreiben ja auch über Frauenfußball eben, wo eben Frauen spielen und nicht Männer. Und da, also bei der Frauenfußball-WM in Deutschland, da hagelte es ja nur so von Liebeserklärungen für den Frauenfußball, wie toll der ist und technisch versiert und so weiter. Jetzt kommen Sie als Frau und sagen, interessiert mich aber im Prinzip überhaupt nicht. Wieso denn nicht?
Ja, peinlich. Eigentlich darf man das ja gar nicht mehr sagen, weil das ja mittlerweile fast zum guten Ton gehört, sich für Frauenfußball zu begeistern. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Zum einen, dass ich mich nicht dafür interessiere. Zum einen ist es so eine gewisse Abneigung dagegen, was gut zu finden, weil sich das jetzt plötzlich so gehört. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass wenn man zum Frauenfußball geht, man eben sieht, das ist einfach nicht dasselbe. Es ist, die Atmosphäre im Stadion ist nicht dieselbe. Ich finde ehrlich gesagt auch nicht, dass das Spiel genau dasselbe ist. Und das dann also versetzt einen in so einen grundsätzlichen Zweifel, wenn man dann plötzlich da sitzt und denkt, warum begeistert mich das jetzt gerade nicht so? Warum begeistert mich das nicht so, wie es mich sonst immer begeistert? Und das stürzt einen natürlich quasi in so eine Identitätskrise, wenn man dann plötzlich merkt, vielleicht ist das, was ich mir hier seit 30 Jahren jedes Wochenende angucke, vielleicht ist das nur eine große Illusion. Und der Frauenfußball ist sowas, was das knacken könnte oder was das heraufbeschwören könnte, dass das vielleicht doch nicht so stimmt, was man da so toll findet die ganze Zeit.
Da wird der Fußball sogar entzaubert dann.
Er wird, ja, auf eine dramatische Weise droht er entzaubert zu werden und deswegen muss man dann ganz schnell gehen oder ich muss ganz schnell gehen.
Sie haben schon gesagt, eigentlich geht's gar nicht so sehr um bestimmte Männer oder so einen bestimmten Männertypus und es hat auch nicht viel zu tun mit so einem Anhimmeln einzelner Personen. Dennoch haben Sie ja ganz bestimmte Vorlieben. Also Sie schreiben trotzdem so einen Tim Wiese oder auch so einen Marco Arnautovic. Das sind trotzdem Typen, die Sie verehren und das sind ja eher so ein bisschen so diese Macker, die auf dicke Hose machen. Was ist es? Warum gerade die?
Das ist zum einen so, weil wenn man sich die Entwicklung des Spiels in den letzten Jahren anguckt, dann ist es so, dass das immer mehr zu so einem durchrationalisierten Spiel wird. Es wird, kann alles berechnet werden, wie man trainieren muss, was die Spieler essen müssen, wie die optimale Taktik ist. Und im Grunde ist das so zu so einem ganz großen Funktionszusammenhang geworden. Es geht immer nur noch um Optimierung und Leute wie Arnautovic oder Wiese sind welche, die sich da nicht so richtig einfügen können, die immer ausscheren, die dann doch eben mal 3 Bier zu viel trinken oder mal zu schnell Auto fahren oder auch auf dem Platz plötzlich nicht funktionieren. Das sind eben nicht Spieler, die so absolut perfekt funktionieren. Und das ist mir natürlich sympathisch. Das finde ich auch in gewisser Weise lustig.
Wiebke Poromka hat das Buch geschrieben. Der 12. Mann ist eine Frau. Mein unerhörtes Leben als Fußballfan im Berlin Verlag erschienen mit 220 Seiten. Beziehungsweise es wird erscheinen. Am kommenden Dienstag kommt es raus. Für 15 Euro ist dieses Buch dann zu haben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Töchter und ihre Mütter, das ist ein Thema mit vielen Variationen. Es gibt Fälle, da bestimmen Konkurrenz und Krach die Beziehung. Es soll auch Mutter-Tochter-Verhältnisse geben, die von tiefer Liebe geprägt sind. Friede, Freude, Muschelsuchen sozusagen. Wie war das bei der wohl genialsten britischen Autorin des 20. Jahrhunderts, bei Virginia Woolf? Ihr Essay "Einst mal für sich allein" war einer der Texte der Frauenbewegung. Ihre Romane "Mrs. Dalloway", "Zum Leuchtturm" oder "Orlando" gelten als ähnlich radikal und experimentierfreudig wie die von ihrem Kollegen James Joyce. Frank, jetzt gilt ja Virginia Woolf als Mensch nicht gerade als einfach. Du hast dir angeschaut, oder besser gesagt angehört, wie das aussah mit ihr und ihrer Mutter in dem Hörbuch "Skizze der Vergangenheit". Was für ein Verhältnis hatte Virginia Woolf zu ihrer Mutter?
Ja, reden wir am heutigen Muttertag über dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Das war erstaunlicherweise eine Art Liebesgeschichte zwischen dieser Tochter und ihrer Mutter. Was erstaunlich ist schon deshalb, weil die Mutter, die gehörte eigentlich zu dieser spätviktorianischen Generation im England, also 19. Jahrhundert, das war ja eine Generation, die besonders prüde war, besonders ordnungsverliebt war. Und Virginia Woolf wiederum, die war später Mitglied in so einer intellektuellen Gruppe. Die haben zum Beispiel mal einen berühmten Streich gemacht. Da haben sie sich als afrikanische Delegation ausgegeben, in so Fantasiegewändern mit Turban und so, und haben sich zum Flottenbesuch bei der britischen Marine angemeldet und es tatsächlich geschafft, sich auf ein stolzes Schiff ihrer Majestät zu schleichen. So Kriegsschiff wurden damit Böller und Kapelle empfangen und haben später diesen Streich öffentlich gemacht, also dass das alles nur ein Hokus war. Und die britische Kriegsmarine, der Stolz der Flotte, stand so blamiert da nach dieser Geschichte. Also das war Virginia Woolf, das übrigens auch zur strengen Autorin. Sie hatte auch diese Seite. Und die Generation der Mutter war eigentlich die alte, abgelebte, lächerliche. Aber in dieser Skizze der Vergangenheit erzählt Virginia Woolf davon, wie hingerissen sie geradezu von ihrer Mutter war. Und das ist eine der Beschreibungen dafür.
Sehr schnell, sehr direkt, praktisch und amüsant, sage ich auf der Stelle spontan. Sie konnte schroff sein, sie hasste Affektiertheit. Wenn du den Kopf so schief hältst, darfst du nicht mit auf die Gesellschaft, sagte sie zu mir, als wir in einer Kutsche vor irgendeinem Haus fuhren. Streng, mit einem Hintergrund an Wissen, das sie traurig machte. Sie hatte ihren eigenen Kummer, der hinter ihr wartete, damit sie ganz für sich in ihn hineintauchen konnte. Einmal, als sie uns irgendwelche schriftlichen Übungen aufgegeben hatte, sah ich von meinen hoch und beobachtete sie beim Lesen. Vielleicht der Bibel. Und hingerissen vom Ernst ihres Gesichts, sagte ich mir, ihr erster Ehemann sei geistlicher gewesen und sie würde, während sie las, was er gelesen hatte, an ihn denken. Es war eine Geschichte, die ich mir ausdachte. Aber es zeigt, dass sie sehr traurig aussah, wenn sie nicht redete.
Ein Auszug aus dem Hörbuch Skizze der Vergangenheit von Virginia Woolf. Aber versteht man da, warum Virginia Woolf so hingerissen war von dieser Mutter?
Ja, man hat zumindest starke Indizien dafür. Einmal hat man doch den großen Verdacht, dass Distanz hier sehr förderlich war für diese Nähe. Also was einmal daran lag, es waren einfach 7 Geschwister in diesem Haushalt, wo für das einzelne Kind nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Zeit übrig blieb. Dann war ja da gerade in diesem Ausschnitt die Rede von dem eigenen Kummer dieser Mutter. Mhm. Und der bezieht sich darauf, dass sie ihren ersten Mann sehr früh verloren hat. Nach 3 Jahren. Und diese Mutter hat zu dieser Beziehung, zu dieser Ehe mit dem ersten Mann gesagt, sie habe ihn wahnsinnig geliebt und sei wahnsinnig unglücklich gewesen nach seinem Tod. Und so ein Gefühlsausbruch, also sie hat gar nicht viel drüber geredet, aber dass sie das eingestanden hat, das war auch sehr untypisch für eine Dame dieser Gesellschaftsschicht in dieser Zeit, in diesem viktorianischen England. Und dann ist eine weitere Form der Distanz dadurch entstanden, dass die Mutter sehr früh gestorben ist. Da war Virginia Woolf erst 13 Jahre alt, also die ganzen pubertären Kämpfe zwischen Mutter und Tochter sind auch ausgefallen durch diesen frühen Tod. Und es ist ganz bewegend zu lesen oder zu hören in diesen Skizzen der Vergangenheit, dass es Momente gab im Leben des Mädchens Virginia Woolf, als es so war, als ob sie diesen frühen Tod der Mutter vorausahnt.
Ich warte in Todesangst, spähe verstohlen hinter dem Rollo hervor, ob sie die Straße entlangkommt, als sie noch spät unterwegs ist, die Lampen bereits angezündet sind und ich sicher bin, dass sie überfahren worden ist. Einmal ertappte mein Vater mich beim Spähen, fragte nach und sagte ziemlich besorgt, aber tadelnd, »Du solltest nicht so nervös sein, Ginny.« Und dann das letzte Mal, dass ich sie sah. Sie lag im Sterben. Ich kam, um sie zu küssen. Und als ich aus dem Zimmer schlich, sagte sie, »Halt dich gerade, mein kleines Zicklein.«
Sophie Reuss liest Skizze der Vergangenheit von Virginia Woolf. Frank, du hast an anderer Stelle in dieser Sendung schon mal gesagt, dass du dir von Sophie Reuss eigentlich auch das Telefonbuch vorlesen lassen würdest. Aber ja, wenn der Text dann auch noch so gut ist, wie eben von dir beschrieben, dann warst du doch wahrscheinlich völlig weggetreten vor Begeisterung, oder?
Also ich finde das schon sehr gut, wie Madame Reuss das hier macht. Die hat ja so eine raue, kratzige, unberechenbare Stimme. Sie hat manchmal auch fast was Übermütiges, wenn sie diesen Text hier zelebriert. Ist aber auch sehr selbstbewusst diesem Text gegenüber. Es gibt ja oft so Vorleser, die so dienend zurücktreten und selbst versuchen, möglichst neutral zu bleiben. Das macht sie gar nicht. Ist auch sehr neugierig, finde ich, so in ihrer Haltung diesem Text gegenüber. Und sie schafft es wirklich, eine Brücke zu schlagen. Es ist ja eine sehr ferne Zeit. Also das Buch ist entstanden 1939, 40, kurz vor dem Selbstmord von Virginia Woolf. Und was sie beschreibt, das spielt eben schon im 19. Jahrhundert, eine ferne Welt. Und das bringt einem Sophie Reuss durch diese Gegenwärtigkeit, die ihre Annäherung hat, auch die Frische, die das oft hat, bringt einem einfach diese entlegene Welt sehr nahe, finde ich.
Virginia Woolf, Skizze der Vergangenheit, gelesen von Sophie Reuss. Das Hörbuch ist im Argon Verlag erschienen. 3 CDs kosten 16,99 €.
Katastrophen sind seine Leidenschaft. Mitchell Sukos Gedanken kreisen ständig um Flugzeugabstürze, Tsunamis, um Kofferbombenattentate, tödliche Seuchen und Pandemien. Als ihn eine mysteriöse Beraterfirma engagiert, kann er sein Hobby sogar zum Beruf machen. Für Future World kalkuliert Mitchell die Wahrscheinlichkeit von Katastrophen und soll Firmen Risikoversicherungen andrehen. Und tatsächlich, kein Außendienstmitarbeiter verbreitet so erfolgreich Panik wie Mitchell Sukos. Als New York eines Tages tatsächlich von einer apokalyptischen Sturmflut heimgesucht wird, wächst der Katastrophenfachmann über sich selbst hinaus. Schlechte Aussichten heißt dieser Roman des jungen amerikanischen Autors Nathaniel Rich, eine packende Parabel über die Angst und wie sie uns in Schach hält.
Schlechte Aussichten, Gesa. Das Buchcover zeigt da auch gleich die Richtung an. Wir haben gerade schon gehört, eine Sturmflut sucht New York heim. Und da sieht man schon auf dem Cover des Buches gerade mal die Spitze vom Empire State Building oder vom Chrysler Building. Guckt noch raus aus der Flut. Wobei, das ist auch so ein bisschen hingekritzelt, so ein bisschen harmlos, naiv, diese Zeichnung, sodass man nicht richtig weiß, wird es jetzt ein harter Umweltkatastrophen-Thriller oder eher eine Satire?
Ja, das ist auch wirklich ein passender Umschlag. Ich habe selten eigentlich so einen passenden gesehen. Der transportiert nämlich genau das Widersprüchliche an diesem Roman. Einerseits geht es hier um ganz und gar schlechte Nachrichten, aber über weite Strecken geht es eben auch darum, wie grotesk und wie surreal mit diesen Horrormeldungen umgegangen wird. Das ist oft zum Lachen. Auf jeden Fall ist es sehr faszinierend.
Und die Hauptfigur, das ist so ein richtiger Katastrophen-Junkie. Wie wird der in diese Geschichte verwickelt?
Ja, das fängt großartig an mit einer sehr genauen Charakterstudie zu diesem Mitchell. Über den heißt es so schön, andere Leute fantasieren von überraschenden Erbschaften, Liebe auf den ersten Blick und endlos weißen Himmelsauen. Mitchell träumte von einem ausbrechenden Supervulkan. Er hatte Visionen von einem nuklearen Schlagabtausch mit China, von einer neuzeitlichen Pest. Also ihn faszinieren diese Szenarien nicht nur. Er spielt sie auch immer wieder durch, weil das auch seine Art ist, mit Angst fertig zu werden. Angst, von der wir eigentlich alle befallen werden müssten, wenn wir dieser Tage Zeitung lesen oder Nachrichten hören. Auf der anderen Seite lernen wir aber auch Elsa kennen. Das ist eine Kommilitonin von diesem Mitchell. Die hat eine ganz seltene Herzerkrankung und lebt also wirklich mit dieser Gefahr, könnte jederzeit tot vom Stuhl kippen. Aber die lebt völlig entspannt und gelassen so vor sich hin. Die zieht sogar in eine Hippie-WG irgendwo ans Ende der Welt, wo es im Notfall nicht mal ansatzweise Rettung für sie gäbe. Und diese Frau ist also vollkommen angstfrei, für Mitchell unvorstellbar. Sie sind trotzdem befreundet und er macht sein Hobby zum Beruf, haben wir schon gehört. Er wird professioneller Risikoberater, ein echter professioneller Angstmacher, der bei dieser ominösen Firma Future World einsteigt. Und sein Job besteht jetzt also darin, Konzernen derbe Angst zu machen, um ihnen Versicherungen anzudrehen. Das liest sich super amüsant, wie eine Satire mit vielen guten Details. Sein Chef zum Beispiel heißt Chernobyl, also eine deutliche Anspielung auf die Katastrophe, die vielen von uns noch so besonders im dramatisch in Erinnerung ist, auf Tschernobyl. Aber ja, die zunächst putzige Geschichte um diesen Mitchell, die kippt auf einmal um in einen echten Albtraum. Und das ist dann gar nicht mehr witzig.
Wahrscheinlich dann, wenn die echte Sturmflut kommt und New York tatsächlich unter Wasser steht, 30 Stockwerke hoch.
Genau das. Und das, also diese Sturmflut, die überträgt Mitchells kühnste Ängste. Die folgt einer ganz langen Dürreperiode. Und das beschreibt Nathaniel Rich sehr eindringlich und sehr packend, wie sich diese Katastrophe auch anbahnt. Also wie auf einmal in Manhattan die Säuglinge anfangen zu schreien. Es gibt da diese Ratten, die auf einmal wie unter Epilepsie auf Müllsäcke zustürzen. Erst jubeln die New Yorker noch und sagen, ach, endlich mal wieder Regen nach all dieser Trockenzeit. Aber dann versinkt die Stadt komplett im Chaos und im Wasser. Überall treiben Leichen. Die letzten Überlebenden warten vergebens auf Hilfe. Mitchell und eine Kollegin, die treiben tagelang in einem Kanu wie auf so einer Horror-Odyssee durch dieses Katastrophenszenario. Auch das wahnsinnig packend geschrieben. Noch etwas sehr Wichtiges passiert. Mit der Katastrophe wird dieser Mitchell zu einem völlig anderen, zu einem völlig entspannten Menschen. Also wie diese Seherin Cassandra, von der es heißt, dass sie ja auch mitten im größten Blutvergießen die einzige war, die gelassen blieb, weil sie alles schon so vorausgesagt hatte.
Und jetzt ist das ja gar nicht so weit hergeholt. Es gab ja vor kurzem diesen Wirbelsturm Sandy, der über New York hinweggefegt ist und großen Schaden dort angerichtet hat. Taucht das vielleicht auch auf in dem Buch?
Ja, das Abgefahrene ist, dass dieser Nathaniel Rich genau dabei war, seinen Roman fertig zu schreiben, als Sandy über die Hudson Bay hereinbrach. Sandy hat er sogar noch am Rande mit eingearbeitet. Sandy hat in Anführungsstrichen nur die Kategorie 1 gehabt und der Sturm hier im Buch 3, aber es gibt dennoch dramatische Parallelen und das genau will auch Nathaniel Rich klar machen, dass die Realität, die Fiktion eigentlich längst eingeholt hat, was Katastrophen angeht.
Und was reizt ihn eigentlich daran, so genau diese Katastrophe zu beschreiben?
Also es gab einen ganz spannenden Artikel von ihm, ich glaube in der New York Times, wo er ganz genau beschreibt, was er eigentlich wollte. Katastrophen, sagt er, die sind eigentlich inzwischen eben 10-mal schlimmer als alle literarischen Dystopien, die jemals so geschrieben wurden oder die noch so zu schreiben sind. Ihn interessiert, wie wir mit der Angst vor dieser dauernden Katastrophe umgehen. Also ob wir so leben sollen wie Mitchell oder eben eher wie diese Elsa. Also ob wir uns paralysieren lassen sollen von der Angst oder weiterleben, als gäbe es keinen Tod und keinen Morgen. Und genau das interessiert ihn.
Und in welche Richtung neigen seine Sympathien? Welches Modell bevorzugt er offenbar?
Ja, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Denn mal ganz abgesehen davon, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem doch sehr verblüffenden Ende hatte und es am Ende so einen Sinneswandel bei dem Mitchell gibt, wo man nicht so ganz mitkommt, hat mich das Buch so ein bisschen ratlos hinterlassen. Also am Ende fragt man sich, wie man denn in dieser Welt voller Katastrophen klarkommen soll, welche Haltung die richtige ist. Und Mut scheint bei Nathaniel Rich mal total bewundernswert, mal einfach nur grenzenlos naiv. Also wie gesagt, ein widersprüchliches, aber allemal sehr, sehr lohnendes Buch, fand ich.
Der Roman Schlechte Aussichten von Nathaniel Rich erschien bei Klett Cotta. Aus dem Amerikanischen wurde das Buch übersetzt von Hannes Riffel. 350 Seiten hat es und für 21,95 € ist es zu haben.
Das literarische Kolloquium in Berlin-Wannsee gilt als die Mutter aller Literaturhäuser. Deshalb dachten wir uns, ein Besuch wäre doch heute am Muttertag sehr passend.
Muttertagswitze von der großartigen Mutter Gesa Ufer. Der eigentliche Anlass für unseren LCB-Besuch war natürlich ein ganz anderer. Das Haus wird nämlich Ende des Monats ganze 50 Jahre alt. Groß gefeiert wird das am 10. August beim Sommerfest des literarischen Kolloquiums. Aber jetzt wirft dieses 50 Jahre Jubiläum schon mal seine Schatten voraus. Zum Beispiel mit Büchern über die Ereignisse in diesem Literaturhaus. Von denen werden wir Ihnen das eine oder andere in den nächsten Wochen hier bei den Literaturagenten vorstellen. Aber erstmal hat sich Gesa dieses ganze Haus zeigen lassen. Das ist eine sehr ansehnliche Villa, die da am Wannseeufer steht. Und da hatte ich ja der Hausherr selbst, Ulrich Janetzky, rumgeführt. Der ist schon seit 27 Jahren Chef des literarischen Kolloquiums. Also eine Führung durchs LCB mit Ulrich Janetzky und los geht's auf der Wiese vorm Haus.
Liebe Frau Ufer, wir stehen hier mitten auf dem Rasen, eigentlich total verboten. Wir haben also wirklich keine Schilder aufgestellt, aber wir beobachten das alle. Mitten auf dem Rasen vor dem, auf dem Grundstück des Literarischen Kolloquiums Berlin und schauen auf diese ziegelrote, wunderbare Villa, nein, Schloss. Links und rechts Gebäude, alles historische Dinge. Links wohnt jetzt, egal, rechts ist unser beheimatetes Studio, Filmstudio, Tonstudio und geradeaus. Wer ist weg, könnten wir auf den Wannsee gucken. Wir gehen gleich durchs Haus durch, betreten die Terrasse. Die Vögel werden da lauter sein als hier und schauen dann auf den Wannsee. So was Schönes hat man eigentlich nur gesehen, wenn man Luganersee kennt oder Lago Maggiore. 1885 gebaut auf einer
Düne, ne?
Düne, ja, ist nicht so richtig. Es geht das Gerücht, dass wir mal ein Bordell waren. Herrlich. Ich hoffe, es stimmt, weil Alliteration, Lust und Literatur, das geht schon zusammen. Und erklärt auch vielleicht die Aufteilung in die vielen kleinen Zimmer, denn wir haben, das sieht man hier gar nicht, 12 Zimmer. Das heißt, wir haben 12 Zimmer, in denen Leute wohnen können, schreiben können und im Grunde auch geschrieben haben, sonst wären wir nicht so berühmt, sonst wären wir nicht 50 Jahre alt.
Können Sie mir die auch mal zeigen, diese Zimmer? Können wir da mal durchgehen?
Ja, wir gehen da mal rein.
Ich persönlich war Anfang der 90er Jahre mit meinem Waldhornorchester mal im Jugendgästehaus Wannsee stationiert und das war für uns aus der westdeutschen Provinz kommend ungefähr die Höchststrafe, denn Wannsee, das war eigentlich so wenig Berlin, wie Berlin nur sein konnte. Sie sind jetzt ja nicht mittendrin im wilden Getümmel. Anfangs war es mal in Charlottenburg, aber dann eben hier. Hat das manchmal so ein bisschen was von Elfenbeinturm für Sie?
Nein, dafür sind die Gäste zu international. Wenn es immer nur dieselben wären oder wenn es überhaupt keine wären, dann würde man sich auch so fühlen. Wir sind nämlich hier im Wintergarten, gucken auf den Ausflugdampfer und sehen so eine kleine Schneise und da noch den Wannsee. Im Winter hat man ihn richtig gesehen, jetzt ist fast alles zugewachsen. Und dieses Handtuchteil, was heißt Handtuch, das ist eigentlich riesengroß, gehört uns. Wir können machen, was wir wollen. Schauen Sie mal, oben rechts hängt ein Foto, eines der ganz berühmten Fotos von Renate von Mangold. Man sieht Hans-Werner Richter, den Begründer der Gruppe 47, sich rechts am Kopf kratzen und in den Raum reinblinken. Man blickt ihm von hinten über die Schulter und man sieht Herrn Unselt, man sieht Erich Fried, man sieht Hubert Fichte, sehen Sie oben rechts. Konrad Bayer, der überhaupt nur einmal da war. Luise Rinser sehen Sie. Ja, und Walter Höllerer hier, den Begründer und Entdecker des Ganzen. Höllerer hatte hier all die, die auf dem Sprung standen, Literatur zu schreiben, versammelt und hat sie, naja, an andere Größen erstmal weitergegeben, delegiert, kümmert euch mal. Und das kam dann hier zusammen, Landesjahr Werkstatt. Und ob das Martin Walser, Hans-Werner Richter, er selber oder andere waren, die dann mit Hans-Christoph Buch, Nikolaus Baun und anderen zusammengearbeitet haben. Es war erfolgreich, weil man den Namen alle kennt. Das war deutlich ein Zusammenhaltsmoment für mich. Denn all diejenigen, die hier damals gelernt haben, blieben in Kontakt zum LCB und waren, als ich sie übernommen hatte von Höllerer, für mich verfügbar. und waren Gesprächspartner. Und da lag es nahe, die Idee der Werkstätten weiter zu verfolgen.
Was ist so legendär an diesem Turmzimmer? Das müssen Sie mir doch erläutern.
Kommen Sie mal auf und zeigen Sie. In der 10 wurden immer die besten Rühmkorbis nur gekommen. Wenn ich ihm sagen würde, natürlich ist die 10 frei. Sonst war es natürlich, geht ja nicht, dass irgendeiner vorgezogen wird und besser wohnt.
Die 10 hat den besten Blick.
Die 10 ist, wohl könnte man sagen, man soll das gesagt, oberaffengeil. Man sieht über den See, was man nicht vermutet, wenn man von oben hochguckt. Das sind nur 10 oder 15 Meter. Man glaubt nicht, dass man über die Bäume hierüber hinweg das als freie Fläche hat, als freie Sichtfläche. Wunderschön. Und man fühlt sich plötzlich eingebunden auf so einer Insel und ganz im Grünen, weil man die Häuser auch wiederum nicht sieht. Und erst dann hat man ein Gefühl von Natur, so als erst recht.
Ich muss in die 10.
Die dänische Autorin Janne Teller wohnt nämlich gerade hier. Und zwar nicht zum ersten Mal.
Ja, ich war ja, glaube ich, dreimal in alle verschiedenen Zimmern. Man kann sehr gut in alle die Zimmern schreiben, aber diese ist die beste, die Nummer 10.
Jetzt müssen wir nach oben. Turm, jetzt ja? Passiert's.
Und im Turm machen Sie dann morgens Yoga.
Ja. Also so eine ganz enge, verwinkelte Treppe. Wettergegerbtes Holz. Oh, das ist ja traumhaft. Ja, und jetzt tritt man hier wirklich auf so eine Plattform mit schmiedeeisernem Gitter. Ja. Und steht mitten im Berliner Frühling und guckt auf den Wannsee.
Ja, man Toll. Kann von hier ja alles sehen, die Schiffe und den Garten auch. Und es ist wirklich schön, ja hier oben ein bisschen zu lesen. Bist noch ein bisschen frisch, aber trotzdem, man kann hier in der Sonne sitzen, wenn das Sonne gibt.
Und das Zimmer mit der Nummer 10, ist das dann wie eine Auszeichnung oder ist das Zufall? Bekommt das jeder oder ist das wirklich wie so eine Art Privileg? Ich wohne in der 10. Können Sie gegenüber den anderen Bewohnern angeben?
Ich weiß es eigentlich nicht. Wenn man neu hier ist, dann weiß man nicht, wie die verschiedenen Zimmer sind. Ich hoffe, ich habe meinen Weg oben gearbeitet. Ja, durch die verschiedenen Zimmer. aber vielleicht ist es auch zufällig, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe, ich schreibe etwas sehr gut hier. Kann ich wiederkommen.
Janne Teller, die dänische Autorin, ist gerade zum Schreiben im legendären Turmzimmer im Literarischen Kolloquium Berlin. 50 Jahre alt wird diese Literaturvilla, diese Institution in diesem Sommer. Mehr zu Festivitäten und Büchern übers LCB demnächst in dieser Sendung.
Ja, und am kommenden Dienstag können Sie übrigens dort niemand Geringeren als Umberto Eco erleben. Am Dienstag um 20 Uhr stellen Umberto Eco und Burkhard Kröber den italienischen Monumentalroman I Promessi Sposi von Alessandro Manzoni vor. Das ist eine gute Gelegenheit, sich das LCB mal näher anzuschauen.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Zyniker ist ein Schuft, dessen mangelhafte Wahrnehmung Dinge sieht, wie sie sind, statt wie sie sein sollten. Oder Gehirn. Ein Organ, mit dem wir denken, dass wir denken. Es sind Worterklärungen wie diese, mit denen Ambrose Bierce Wörterbuch des Teufels zum Klassiker der satirischen Literatur wurde. 1911 erschienen die rund 1000 Aphorismen des Amerikaners, alphabetisch geordnet von A wie Abendland bis Z wie Zyniker. Die Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin Pieke Biermann hat die höllisch böse Sammlung wieder gelesen und ist jetzt live auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Pieke Biermann. Ja, zwei von diesen Aphorismen haben wir gerade schon gehört. Haben Sie sowas wie Ihren Lieblingsaphorismus? Ist wahrscheinlich schwierig, oder?
Ja, Lieblingsaphorismus nicht wirklich. Bei 1150 Dingern kann man sich ganz schwer entscheiden. Das wären so ungefähr 150 mindestens. Aber ich habe natürlich einen, der hier richtig gut hinpasst. Mhm. Rezensieren. Mhm. Zum Nachweis der eigenen Klugheit niederschreiben, was man in ein Buch hineingelesen hat.
Sehr
kann man
schön.
Uns doch mal zu Herzen nehmen.
Ja.
Ich habe so einen Vergleich gelesen. Oscar Wilde ist ja ein anderer großer Aphoristiker der Geschichte. Und wenn ich es richtig zusammenkriege, sagte dieser Rezensent übrigens, um da anzuschließen. Also Oscar Wilde, das ist so die Champagnerklasse, das prickelt und so weiter wie Champagner, seine Aphorismen. Während hier Ambrose Bierce, das wäre so richtig knackiger Bourbon, ein heftiger Whisky, der einen richtig auf die Bretter haut. Wäre das ein Vergleich, mit dem Sie mitgehen würden?
Ja, auf jeden Fall. Der ist, ich meine, man könnte auch wahrscheinlich sagen Tequila oder irgendwie sowas mit richtig scharf drin. Mir fällt ja noch ein anderer Vergleich ein. Also ich würde Ihnen auch gerade in der deutschen Übersetzung, die brillant und einfach wunderbar ist und für sich alleine stehen könnte, so ansiedeln zwischen Lichtenberg, Sudelbücher, manchmal auch Wilhelm Busch. Also es gibt so Karlauerndes, das geht so Richtung Wilhelm Busch, aber auch von dieser Menschenbeobachtung, von der Genauigkeit und dem bösen Blick.
Das wäre aber genau meine nächste Frage. Wilhelm Busch gilt ja als Menschenfreund, aber Ambrose Bierce ist ja doch, aber dem gilt ja, oder der hat ja immer so den Ruch des Misanthropen. Schreibt der gegen alle und jeden oder schreibt der vor allem gegen Machthaber, gegen Autoritäten an?
Also nochmal kurz zu Busch. Wilhelm Busch ist ja bei mir rubrifiziert, der immer als der antisemitische Giftzwerg. Ich meine, so ein ganz so ein Menschenfreund war er auch nicht nur. Und Ambrose Bierce war eben auch, der hat den Ruf weg, ein Misanthrop zu sein, also ein giftiger Zeitgenosse. Und das war er sicherlich auch. Also ich möchte nicht mit ihm verheiratet gewesen sein oder von ihm abhängig gewesen sein. Da gibt es aber auch geteilte Meinungen drüber. Im Grunde gießt er Hohn und Spott über alles, was ihm gerade kreuz und quer läuft. Denn diese einzelnen Wörter, diese Begriffe, die er da irgendwie mit Aphorismen, Epigrammen, kleinen Geschichtchen, manchmal auch Gedichten, die hier allerdings nicht drin sind, persifliert, die kommen aus allen Ecken eigentlich. Die hat er ja auch gesammelt schon sehr lange. Also die ersten sind wohl schon 1869 entstanden und dann nochmal so ein ganzer Batzen 1875 aus London, als er da Korrespondent war. Und zum ersten Mal zusammengestellt zu einer Sammlung hat er sie 1906 schon. Und dann 1911 nochmal zu einer etwas größeren. Das war dann immer so ein bisschen schwierig, weil die meisten hatte er in West Coast Zeitungen veröffentlicht. Und er saß aber mittlerweile an der Ostküste, in Washington D.C. nämlich, und kam an die Sachen in San Francisco nicht mehr ran, zumal 1906 eben nach dem Erdbeben auch da die Hälfte weggebrannt war. Also das ist alles hochkompliziert, diese Geschichten. Und jedenfalls in diesem Band jetzt sind versammelt ungefähr 1150.
Und liegt es auch an dieser Geschichte, das ist jetzt wohl die erste so richtig umfassende Ausgabe, jedenfalls ist sie sehr viel umfassender als frühere Ambrose Bierce-Ausgaben bei uns. Liegt das an dieser verzettelten Geschichte, die Sie gerade geschildert haben?
Nein, nicht ganz. Also diese Ausgabe ist im Grunde schon mal 1996 bei Haffmanns erschienen und ist jetzt wieder aufgelegt worden, ist aber total revidiert worden. Manches ist noch ein bisschen korrigiert worden, also von Gisbert Haafs. Aber die Zusammenstellung ist die und die Sammlung ist auch dieselbe.
Und wo gibt es noch Unterschiede? Also die liegt ja unglaublich gut in der Hand.
Ja, wunderschön.
Das ist ein richtiger Handschmeichler.
Absolut.
Mit schwarzem Samt, feurig, bitterböser, roter Schrift.
Ja, und auch für die Dame sehr gut geeignet, weil also passt in jede Handtasche und es empfiehlt sich sehr gerade für Damen, muss ich sagen.
Wieso das? Wieso gerade für Damen?
Weil da so schöne giftige Sachen über Frauen drinstehen. Soll ich nochmal vielleicht
unbedingt
was vortragen? Hexe, hässliche und abstoßende alte Frau, Komma. Schöne und anziehende junge Frau.
Ja,
also die
schön.
Vertracktheit kann man da sehr schön sehen. Oder die Braut. Das ist die Frau mit den besten Aussichten auf ein vergangenes Glück. Wenn das nicht für die Handtasche geeignet ist, ich weiß es nicht.
Ambrose Bierce, des Teufels Wörterbuch, erschienen im Manesse Verlag, aus dem Amerikanischen übersetzt und mit einem Nachwort von Gisbert Haefs. 256 Seiten, kosten 19,95 €. Vielen Dank, Pieke Biermann.
Danke auch.
Tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, und dem Pieper Verlag sei Dank. Wir haben in Berlin und Brandenburg wieder üppig Bücher aussetzen dürfen. 20 Stück haben wir auf die Reise geschickt mit Bussen und Bahnen. Wir haben sie zärtlich drapiert in Supermärkten, in Cafés, auf Parkbänken. Und diesmal haben wir ein Buch ausgesetzt. Da gab es vielleicht eine gewisse Hemmschwelle beim Zugreifen. Der Titel klingt nämlich etwas rustikal. Dies beschissen schöne Leben heißt das Buch. Ein Buch von Andreas Altmann.
Aber eine hat beherzt zugegriffen, nämlich Josephine Latzel, und wir haben sie wiederum aufgegriffen unterwegs in der S-Bahn irgendwo. Hallo, Frau Latzel.
Hallo.
Hey, das ist ja toll. Wo haben Sie denn das Buch gefunden?
In Finkenkrug in einer Bushaltestelle.
Aha. Und wir müssen natürlich auch noch eruieren, verifizieren, ob Sie die tatsächliche Gewinnerin sind, und müssen Sie fragen, wie heißt die Losung? Die steht immer vorne drin im Buch.
Frauen, Missetaten, Mönchtum.
Hervorragend, Sie sind's.
Sehr gut gemerkt, diese Parole. Aber sagen Sie, wie war das eigentlich bei diesem Titel? Also wenn man so ein Buch vor sich liegen sieht, dies beschissen schöne Leben, da denkt man ja vielleicht zweimal nach, möchte ich das eigentlich an mich nehmen? Wie ging es Ihnen beim ersten Blick auf diesen Titel?
Ja, fand ich ganz spannend. Geht ja jedem vielleicht mal so.
Und haben Sie schon mal reingelesen?
Ja, ich bin jetzt auf Seite 40.
Und? Eindruck?
Ja, es liest sich gut, also ist spannend, interessant geschrieben.
Der Herr Altmann, das ist ja einer, der auch gern mal die große Kiste aufmacht und von sich selbst als großem Abenteurer des Lebens spricht, der kein Blatt vor den Mund nimmt und der immer voll aufs Ganze geht. Wie geht's Ihnen mit dieser Großmannsgeste, die er so an sich hat? Ist Ihnen das sympathisch?
Ja, also ist gewöhnungsbedürftig, aber ist gut geschrieben. Also ich musste schon mal ein paar Mal schmunzeln über seine Ausdrucksweise, aber ich denke, es wird noch ganz interessant werden in den nächsten Kapiteln.
Und das sind ja alles Geschichten aus seinem Leben, also rein biografische. Genau. Ist das was, was Sie gern lesen? Lesen Sie gern aus dem Leben anderer Menschen? Lesen Sie Biografien?
Biografien habe ich noch nicht gelesen, aber die Wüstenblume von Warris
oder so.
Das fand ich ganz gut. Also ich lese ein bisschen querbeet. Mhm. Aber sowas ist schon interessant.
Dann werden Sie sich freuen, dass Sie jetzt ein Querbeet-Buchpaket von uns bekommen. Nämlich die Bücher dieser Sendung. Vorhin ein schöner Katastrophenroman ist zum Beispiel dabei von Nathaniel Rich und ein Blick in eine Vergangenheit, ein Kindheit und Jugend von Virginia Woolf. Da sind wir wieder mehr beim biografischen Skizze der Vergangenheit, ein Hörbuch gelesen von Sophie Reuss. Dann kommt noch dazu, darüber haben wir gerade hier geredet in der Sendung, vom Berufszyniker Ambrose Bierce, ist gar nicht so zynisch, haben wir auch gelernt, das Teufels Wörterbuch von ihm. Und als viertes, darüber werden wir gleich reden, ein Kafka-Buch von David Meyrowitz als Autor und dem großen Underground-Comiczeichner Robert Crumb. Der hat seins noch dazu beigetragen.
Frau Latzel, Sie müssen unbedingt ganz kurz noch in der Leitung bleiben, dann nehmen wir Ihre Daten auf. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit dem Buchpaket und auf keinen Fall ein beschissenes Leben.
Genau, sondern das Schöne.
Genau. Danke, machen Sie es gut. Jo, tschüss.
Ja,
der Amerikaner Robert Crumb ist der König des Underground-Comics. Mit Figuren wie Mr. Natural, Honey Bunch und Fritz the Cat hat er sich diesen Ruf erarbeitet. Die Bilderwelten von Robert Crumb sind obsessiv, erotisch aufgeladen, aufsässig. Crumb hat sich mehrfach mit einem Schriftsteller auseinandergesetzt, den er als nahen Verwandten empfindet, mit Franz Kafka. Kafkas Themen wie der Selbsthass, seine Beziehung zu Frauen, die Schuldfrage sind auch meine. Er ist mein Bruder im Geiste, sagt Robert Crumb. Er hat Bilder zu Franz Kafka gezeichnet. Und der Autor David Zane Meyrowitz hat Texte über Kafka geschrieben für ihr gemeinsames Kafka-Buch. David Zane Meyrowitz ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten.
Herzlich willkommen, Herr Meyrowitz.
Danke.
Dieses Buch ist ja zum ersten Mal schon 1993 erschienen und ist ja inzwischen wirklich so eine Art Klassiker der Kafka-Obsession. Jetzt gibt's diese deutsche Neuausgabe davon, die Sie nächste Woche auch in Berlin vorstellen. Aber nochmal zurück zum Anfang der Geschichte. Wer hat das damals angestoßen? Sie oder Robert Crumb?
Ich. Das heißt, es war ein Teil einer Serie in England for Beginners. Und ich hatte schon eine der Serie über Wilhelm Reich geschrieben. Und dann war in 93 Kafka dran. Ich war damals, ich habe eine Bekanntschaft mit Robert Crumb seit 25 Jahren zu Frankreich. Und ich habe sofort an ihn gedacht, weil es war meine Pflicht, einen Zeichner zu finden. Und ich habe ihm dann das angeboten. Es war für ihn nicht so einfach, weil er will, wenn möglich, nur seine eigenen Comics machen und nichts anderes. Aber Kafka konnte er nicht ablehnen.
Da konnte er nicht widerstehen. Er sagt ja auch, wir haben es gerade gehört, Kafkas Themen wie der Selbsthass, die Schuldfrage sind auch meine. Das klingt ja durchaus nach einem schwierigen Menschen, jetzt im Fall von Robert Crumb. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm?
Die Zusammenarbeit war ganz perfekt. Wir haben wirklich einen Austausch gemacht. Ich habe natürlich etwas vorgeschlagen, der hat dann etwas mir vorgeschlagen und es ging hin und her und da war kein schlechter Moment, wir haben das ziemlich gut zusammengebracht.
Gleich zu Beginn dieses Buches liest man den Satz von Franz Kafka, immerfort die Vorstellung eines breiten Selchermessers, das eiligst und mit mechanischer Regelmäßigkeit von der Seite in mich hineinfährt und ganz dünne Querschnitte losschneidet. Dazu sieht man eine Zeichnung von Robert Crumb, Kafkas Kopf. Ein Fleischermesser hackt in diesen Kopf hinein, Blut spritzt sein Hirn, fliegt in Scheiben davon, sehr, sehr drastisch. Ist das so ein bisschen auch das Prinzip des Buches, also dieser namenlose Schrecken, der in Kafkas Texten steckt, den in Zeichnungen sichtbar zu machen, die möglicherweise sogar noch schrecklicher sind?
Wir wollten Kafka treu sein und ich glaube, bei Kafka gibt's diese Selbstvernichtung durch die ganze Werke und das wollte ich als Schriftsteller darstellen und natürlich war das für Crumb sehr aufregend, in dieser Richtung zu arbeiten. Wir wollten nicht ein literarisches Buch schreiben. Das war nicht unser Zweck.
Apropos Kafka-Treue, Sie zitieren auch eine Geschichte als diese Verwandlung, diese berühmte Geschichte von Franz Kafka, als ein junger Handelsreisender eines Morgens aufwacht und sich in ein Insekt, in einen Käfer verwandelt sieht. Sie zitieren da, dass er an seinen Verleger geschrieben hat, als das Buch zum ersten Mal erschien, bitte kein Insekt auf das Titelblatt des Buches. Ich will nicht, dass diese literarische Vorstellung, dass die in eine Zeichnung verwandelt wird. Jetzt machen Sie aber das ganze Buch hindurch genau das, genau Kafkas Ideen, Vision, Messer im Kopf und so weiter, das in Bilder zu bringen. Ist das Kafka-treu oder ist das nicht genau der Widerspruch zu dem, was er wollte?
Ja, wir waren nicht die Erste. Also das war oft vorher gemacht. Aber ich glaube, was Kafka wollte, ist genau, was man in einem Horrorfilm will. Das ist es noch schreckender, wenn man den Schreck nicht sieht. Mhm. Ja, und es ist nur, dass man es nur ahnt. Und das war vielleicht seine Meinung. Ich weiß nicht genau, was er nicht wollte, aber wie konnten wir das machen? Also wir mussten ihn zeigen.
Eine Stelle müssen Sie uns auch noch erklären, vielleicht Ihre These zu Kafkas Verhalten. Es gibt da diese sehr merkwürdige Stelle in dem Buch, als Sie über den Prozess schreiben, Kafkas bekanntestes Werk, das besonders düstere, in dem ja jemand verhaftet wird, nie erfährt, warum er eigentlich verhaftet wird, warum er angeklagt wird und schließlich auf freiem Feld getötet wird. Es war, als sollte die Scham ihn überleben, heißt es da am Ende so großartig. Und dazu schreiben Sie, als Kafka Freunden aus dem Prozess vorlas, soll er unbeherrscht gelacht haben. Können Sie sich dieses Lachen erklären?
Ja, also wenn man denkt an Kafka, man denkt, dass es nur düster, finster, erschreckend ist. Aber bei Kafka gibt's einen großen Humor. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Humor und er ist, das kommt aus seiner, nach meiner Meinung, aus seiner jüdischen also Hintergrund, diese Humor, der irgendwie gegen sich benutzt wurde und für ihn war das irgendwie komisch. Komisch nicht im Sinne haha, sondern komisch im Sinne der überlebendes Gefühles, das man hat, wenn man wirklich unterdrückt ist. Es ist sehr komplex, aber es kommt aus die ganze jüdische Witze, die wir kennen, die kommen aus diesem Instinkt.
Und der amerikanische Zeichner David Zane Myhrvold über den Humor bei Kafka und über sein Kafka-Buch, das er gemeinsam mit dem Zeichner Robert Crumb gemacht hat. Die Neuausgabe erscheint im Berliner Reprodukt Verlag mit 176 Seiten für 17 Euro. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren, Herr Myhrvold. Okay.
Und am Donnerstag, da stellen Sie das Buch in Berlin vor, und zwar in der Buchhandlung Ozelot in der Brunnenstraße 181. Los geht's wahrscheinlich um 20 Uhr?
20.30 Uhr,
denke ich. 20.30 Uhr. Ja. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke.
An dieser Stelle schauen wir bei den Literaturagenten immer voraus auf die nächste Woche, was da so los ist in Sachen Lesungen, in Sachen Bücher. Und es gibt einen Pflichttermin für dich, Gesa, nämlich eine Lesung aus dem Buch Romantische Nächte im Zoo. Ist klar, warum das dein Termin ist, oder?
Wieso ist das klar?
Na, ich werfe mal noch ein magisches Wort hinterher. Ein magisches Wort für dich, Osnabrück.
Ja.
Ja, nämlich? Ja.
Der Zoo in Osnabrück, jetzt kommt's, jetzt passiert's. Was muss ich dazu jetzt wissen?
Romantische Nächte im Zoo ist eine wunderbare Reportage von Harald Martenstein über eine tief rätselhafte Frage.
Also diese Reportage kenne ich.
Nämlich, das wird Zeit, nämlich die Frage, warum sind die Osnabrücker von allen Deutschen am glücklichsten? Liegt es daran, dass Gesa Ufer aus ihrer Mitte kommt? Oder gibt es andere? Ist man wirklich so glücklich
also
in Osnabrück?
Ich pflege immer zu sagen, wer aus Osnabrück kommt, findet es überall in der Welt schön. Ich glaube, das stimmt. Aber das ist seit Jahren so, dass die Osnabrücker ganz weit vorn liegen in diesen Statistiken. Ich kann es mir nicht erklären, es regnet immer in Osnabrück, egal ob Winter oder Sommer, ob Morgen, Abend, Frühling, Winter, Herbst, es ist immer am Regnen.
Ach, deswegen, weil du Osnabrück hinter dir gelassen hast, jetzt diese gnadenlos positive Ausstrahlung immer.
Absolut. Und der Osnabrücker macht auch das Beste draus. Es gibt zum Beispiel diese Regenschirme, auf denen steht dann Osnabrücker Kuschelwetter. Das machen die Osnabrücker damit.
Okay, also der Harald-Martenstein-Termin liest aus eben diesem Buch Romantische Nächte im Zoo über Osnabrück, aber auch über andere Themenreportagen aus 20 Jahren. Am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek in Berlin-Tegel finden Sie da in der Karolinenstraße 19.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, und ein weiterer Termin, Kondor und Kühe, ein Reisetagebuch von dem britischen Schriftsteller Christopher Isherwood. Das ist ein Buch über Schneeberge, die aus dem Dschungel ragen, oder über Kondore, die über Kühen kreisen. Dieses Buch gibt es jetzt zum ersten Mal auf Deutsch und es steht auf unserer Radio 1 Bücherliste. Mehr über die Liste mit den Berlin-Brandenburger Bestsellern und über das Reisetagebuch von Christopher Isherwood erfahren Sie morgen um 16.40 Uhr hier bei Radio 1.
Alba Berlin im Deutschen Theater, das hat es so auch noch nicht gegeben. Morgen liest der Autor und Übersetzer Thomas Plätzinger aus seinem Buch Gentlemen, wir stehen am Abgrund. Eine Saison hatte er das Basketball-Profiteam begleitet und darüber dieses großartige Buch geschrieben, gemeinsam mit Albas Vizepräsident Henning Harnisch und dem Intendanten des DT Ulrich Kohn wird nach der Lesung noch hinreichend über Spielfreude, Leistungsdruck, über Solisten und Teamplayer geredet, beim Basketball wie beim Theaterspielen. Gentlemen, wir stehen am Abgrund, die Lesung morgen um 19.30 Uhr im Deutschen Theater, die Karten kosten 8 Euro.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, und das war's auch schon wieder für uns heute hier von den Literaturagenten bei Radio 1.
Und die nächsten Literaturagenten gibt's in 14 Tagen. Nächste Woche hier ganz groß Karneval der Kulturen. Aber in 2 Wochen sind wir dann wieder hier am Drücker. Bis dahin, machen Sie's gut.
Tschüss.